Willkommen in der Gesundheitsarena, dem Podcast der KV Bayerns. Bei uns dreht sich alles um die ambulante medizinische Versorgung der Menschen im Freistaat und wie wir sie verbessern können. Dazu diskutieren wir mit Expertinnen und Experten zu vielen spannenden Themen aus dem Gesundheitswesen.
Heute bei uns in der Gesundheitsarena ein ganz aktuelles gesundheitspolitisches Thema: die Lieferengpässe bei Arzneimitteln, gerade für Kinder und Jugendliche. Mein Name ist Martin Eulitz und mein Gesprächspartner heute ist ein echter Spezialist in der Thematik, der Kinderarzt Dr. Michael Hubmann. Hallo, Herr Dr. Hubmann.
Grüße, Eulitz. Vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle mal kurz vor, wer mir hier heute gegenübersteht. Dr. Michael Hubmann ist Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde. Sein Schwerpunkt liegt in der Neuropädiatrie. Er ist seit über 20 Jahren jetzt als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt tätig in Zürndorf bei Nürnberg. Ist das richtig?
Bei Nürnberg.
Gut. Und er ist seit Ende letzten Jahres auch der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Also er kennt sich aus in dem Thema.
Das könnte man meinen, ja.
An Sie jetzt zwei kurze Fragen, damit unsere Hörerinnen und Hörer Sie besser kennenlernen. Die erste Frage oder der erste Satz, den Sie bitte vervollständigen: Wenn ich nicht in meiner Praxis bin, dann findet man mich
meistens im Zug zwischen Nürnberg und Berlin, um berufspolitisch unterwegs zu sein, oft in München bei der KV und leider viel zu wenig beim Sport.
Und der zweite Satz, den Sie bitte vervollständigen sollten: Als Kinderarzt bin ich nicht nur Arzt, sondern auch
Zuhörer. Ich glaube, wir erleben unheimlich viel, was uns die Kinder erzählen, was uns Eltern erzählen, was uns Großeltern erzählen. Und das ist immer wieder faszinierend. Ich lade oft KollegInnen in meine Praxis ein, dass man zu fast jedem Patienten nach 20 Jahren die Geschichte hat. Und das ist was unheimlich Wertvolles.
Wir wollen uns mal dem Thema Arzneimittelengpässe bei Kindern und Jugendlichen nähern. Und meine Kollegin Sandra Kreisel war in einer Apotheke in Dachau und hat da mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die mal dargestellt hat, wie sich aus der Sicht einer in der Apotheke Tätigen die Situation momentan darstellt.
Also ich meine, wir bemühen uns ja wirklich, Dinge zu kriegen oder sogar selber herzustellen. Da kann man die meisten ja dann tatsächlich beliefern. Das ist ja sehr schön, dass wir das immer noch können und auch machen. Aber sonst ist es ein richtig großes Problem. Ne? Weil man hat so das Gefühl, die Kinder werden bei uns immer mehr im Regen stehen gelassen mit der Versorgung. Weil ich meine, bei den Kleinsten sollte man eigentlich am meisten aufpassen, dass die gut versorgt sind mit Arzneimitteln. Ne? Und das funktioniert in diesem Land, habe ich so das Gefühl, überhaupt nicht mehr. Da haben wir uns kaputt gespart und da sitzen wir jetzt auf diesem Scherbenhaufen. Und ich finde, das wird auch nicht besser. Also die Kinder sind da einfach zu wenig im Fokus unserer Gesellschaft.
Ich habe jetzt, Herr Dr. Hubmann, während die Dame gesprochen hat, gesehen, Sie haben genickt, haben das bekräftigt. Ich habe kürzlich den Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach im Fernsehen gesehen, wo er gesagt hat, die Lage ist schon besser, es ist alles nicht mehr so schlimm. Wie ist denn aus der Sicht des Praktikers die Einschätzung?
Ich würde, glaube ich, mal bei der Mitarbeiterin aus der Apotheke anfangen. Und ich glaube, an dem Punkt muss man sich einfach mal bedanken für die Arbeit, die unsere Mitarbeitenden in Praxen und Apotheken die letzten 2 Jahre gemacht haben, um mit dieser Mangelsituation außerordentlich gut umzugehen. Und da ist ganz wichtig dieses regionale Netz, dass man sich kennt, egal ob vor Ort oder auch auf bayerischer Ebene und auch auf Bundesebene. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil, den ich in dieser Situation sehe. Wir haben es geschafft, dieses Thema gemeinsam anzugehen. Ärztinnen und ApothekerInnen gemeinsam, und das finde ich sehr gut. Zu Professor Lauterbach, ja, ich bin ihm da auch dankbar, dass er das Thema auf Bundesebene aufgenommen hat. Und das ist ein bisschen, glaube ich, das Schicksal, das er hat, dass er viele Themen hat, die man einfach 20 Jahre vorher nicht angehen wollte. Und dieser Scherbenhaufen, diese Einschätzung teile ich. Und ich teile auch das, dass wir über Kinderrechte und Kinder im Fokus immer reden, aber nicht entsprechend handeln. Und wenn man jetzt mal das Thema Preissituation nimmt, dann hatten wir mit den Kassen endlose Diskussionen, ob Rabattverträge Teil dieses Problems sind. Und die Medikamentenausgaben steigen, sie steigen wegen den Innovationen und wir müssen auch wirtschaftlich damit umgehen, keine Frage. Aber es kann nicht sein, und die Situation war vor einem Jahr so, dass es nur noch einen Anbieter für Penicillinsaft für Kinder gibt. Und da ist schon einiges passiert. Das braucht jetzt eine gewisse Zeit, bis das wirkt. Aber das ist ja nur dieser eine Teil. Die grundsätzliche Frage, wie bringen wir Produktion wieder zurück nach Deutschland, das ist ja so, was das kann nicht innerhalb von einem Jahr angegangen werden. Aber da glaube ich, das ist das, was ich teile an der Kritik. Wir dürfen jetzt nicht zufrieden sein. Wir müssen jetzt weitermachen und müssen den nächsten Schritt gehen und die nächsten Ursachen rausfinden und sie dann auch lösen.
Wenn Sie es mal versuchen zu zusammenzufassen, was sind denn die Ursachen und die Gründe für diese Lieferengpässe? Einige haben Sie jetzt schon genannt.
Also wenn wir jetzt, ich bleibe mal bei Penicillin, weil es einfach nur einen Produktionsstandard in Europa gibt. Und wenn das Werk ausfallen sollte, wir reden gerade über hybride Kriegsführungen überall auf der Welt, wenn jemand Europa treffen möchte und wir haben kein Penicillin, haben wir ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen erstmal nochmal gucken, wie bringen wir die Grundproduktion zurück. Dann muss man überlegen, was ist denn sonst noch ein Investitionshemmnis? Was gibt's für regulatorische Anforderungen, die an Sicherheitsstandards in Deutschland so hoch sind? Es ist wie beim Datenschutz. Wir haben in der EU einen einheitlichen Datenschutz, aber in Deutschland wird er irgendwie anders gelebt als in Portugal.
Das Gesetz, das der Minister auf den Weg gebracht hat, damals trägt den sehr griffigen Titel und deswegen muss ich es jetzt hier vorlesen. Arzneimittellieferengpass Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, ALBVVG. Also es ist ein riesiger Name. Ich habe bei Ihnen jetzt rausgehört, Sie sagen, es geht in die richtige Richtung.
Also ein Punkt war ja, dass man zum Beispiel sagt, Rabattverträge muss man kritisch sehen. Die können Vor-, aber auch Nachteile haben. Man muss auch Festpreise in einer gewissen Geschichte sehen. Und ein pädiatrisches Problem ist, dass der Festpreis immer für den 70 Kilo Standard Erwachsenen gerechnet ist. Und wenn wir dann den Preis für die Kinderzubereitung, die oft noch aufwendiger ist, auf 10 Kilo, also auf ein Siebtel reduzieren, dann wird es nicht funktionieren. Also da ist schon, glaube ich, einiges drin. Natürlich haben wir da auch wieder im Nachgang gemerkt, wir haben auch wieder bürokratische Mechanismen zur Überprüfung geschaffen. Also das ist immer sehr, sehr schwierig, in diesem überregulierten Markt voranzukommen. Aber ich glaube, diese Awareness ist da. Die größte Gefahr sehe ich jetzt mit dieser Zufriedenheit. Aktuell ist alles stabil. Wenn 500 Präparate nicht lieferfähig sind, dann ist es nicht stabil. Dann ist es grausig. Und das müssen wir wieder transportieren.
Das war ein sehr guter Hinweis auch von Ihnen. Ich wollte auch sagen, in den Shownotes verlinken wir zu dieser Datenbank. Die kann ja jeder einsehen, wo man sieht, wie viele Präparate nicht lieferfähig sind. Ich habe heute Morgen gesehen, es sind knapp 500 eben, die da drin stehen. Es waren auch letztes Jahr 500. Also man kann auch den Eindruck haben, so viel ist nicht passiert in der Zeit.
Ja, weil eben diese Grunddinge, die noch passieren müssen, jetzt verschiedene Player zusammen brauchen. Da braucht man sicher eine Diskussion mit der Europäischen Union. Man braucht eine Diskussion mit den Ländern. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal versuchen, als Beteiligte des Systems von außen zu schauen, ist immer schwierig. Aber ich glaube schon, dass es nicht sein kann, dass wir die gesundheitspolitischen und wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen Themen zwischen Bund und Ländern trennen, sondern wir sind ein föderalistisches Gebilde und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Bei den Arzneimitteln haben wir in Bayern angefangen. Das war die erste Taskforce bundesweit, die war exzellent. Wir haben aber auch da teilweise Blockadehaltungen gesehen bei diesen Sonderregeln im ersten Winter. Dann hat der Bund das übernommen und jetzt ist das Thema ja eigentlich politisch langweilig gewesen, weil es ja schon gelöst ist. Aber jetzt kommt's halt wieder, weil es doch noch brennt. Also jetzt muss man analysieren mit den Apothekern und mit den Produzenten zusammen, was wird der nächste Schritt sein, der uns wirklich weiterbringt. Und der kann nur heißen, Produktion mittelfristig zurück nach Deutschland und mehrere Standorte für einen Wirkstoff. Monostruktur bei Standorten halte ich für sehr gefährlich.
Sie haben auch jetzt gerade nochmal gesagt, es brennt nach wie vor und deswegen haben wir in der oberen Apotheke in Dachau nachgefragt und mit dem Besitzer dort, der auch zugleich der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbandes ist, Maximilian Lernbecher, gesprochen. Und Herr Lernbecher sagt uns, was denn konkret an Medikamenten im Kinder- und Jugendbereich so fehlt bei ihm.
Also momentan die größten Probleme haben wir zum Beispiel bei antibiotischen Augensalben und Augentropfen. Da ist der Markt quasi leer. Da gab es ein großes Problem wohl bei der Sterilherstellung eines der größeren Hersteller. Und da haben wir echt Probleme, also muss ich sagen. Da gibt es bestimmte Wirkstoffe gar nicht. Gut, kann man sagen, Konjunktivitis bringt da nicht um, aber ein eitriges Auge ist natürlich auch nicht schön. Gerade bei Säuglingen leiden die natürlich auch. Große Probleme, ich habe es gerade angesprochen, sind Atemwegsasthmatika, Salbutamol. Spielt schon auch bei Kindern und Jugendlichen eine große Rolle. Da kann es durchaus sein, dass man länger warten oder suchen muss, also längere Wege vor allem für einen Patienten auf sich nehmen muss oder zumuten muss. Dann haben wir Probleme, wir hatten es gerade vorhin bei einer Kundin, Antiepileptika beim Jugendlichen ist einfach eingestellt auf ein bestimmtes Medikament, soll nicht ausgetauscht werden. Ganz, ganz schwierig, da Ersatz zu finden, wenn nichts da ist. Und da ist momentan auch nichts da. Ist ein großer indischer Hersteller, der da ausgefallen ist. Das ist halt dann schwierig, kostet viel Zeit. Man muss mit dem Arzt reden, gegebenenfalls mit der Klinik nochmal, die eingestellt hat. Der Patient muss mehrere Runden drehen. Die versuchen sich natürlich auch zu bevorraten, was natürlich auch den Markt wieder entsprechend anspannt, wenn man nicht bloß eine Packung, sondern zwei oder drei in der Rückhand haben will, was man ja versteht. Führt aber auch zu Verordnungsproblemen. Der Arzt kann ja nicht ad ultimo verordnen, hat ja eine gewisse Wirtschaftlichkeitsverantwortung. Und das führt natürlich zu heftigen Diskussionen momentan.
Da steckt ja auch wieder einiges drin. Ich habe auch gesehen, der Arzt kann nicht ad ultimo verordnen. Da haben Sie auch sofort genickt. Da haben Sie sicher auch einiges dazu zu sagen, was das Thema angeht. Jetzt aber als erstes die Frage, die genannten Arzneimittel, waren das die, die auch in der Praxis, in der Kinderarztpraxis eine wichtige Rolle spielen?
Definitiv. Also ich fange mal hinten mit dem Antiepileptikum an. Ich bin ja Kinderneurologe und man muss einfach mal überlegen, was das für die Menschen bedeutet. Wenn ich einen Jugendlichen habe, der Anfälle hat und der ist gut eingestellt und allein, weil wir es nicht schaffen, die Lieferfähigkeit herzustellen, gefährde ich die Anfallsfreiheit. Das heißt, ich kann ihn vielleicht nicht mehr allein zum Sport schicken, ich kann ihn nicht mehr allein Fahrrad fahren lassen und ich kann ihn vielleicht nicht allein in die Badewanne lassen. Und das nur, weil wir das nicht hinkriegen. Das kann nicht sein und da muss unser Anspruch sein, das zu lösen. Und der zweite Punkt, der mir durch den Kopf geht, Mangel kann man nicht verwalten. Dann sind wir nämlich im Sozialismus und da wollen wir, glaube ich, alle nicht hin. Und wenn wir dann versuchen, Quoten zu bilden und Register, solange der Mangel da ist, wird er uns beschäftigen. Und auch da das Positive, Max Lambacher hat es gesagt, ich glaube, wir haben so viel zusammen dagegen getan, wenn es darum ging, dass Apotheker wieder angefangen haben, Rezepturen zuzubereiten und so weiter und so fort. Und da kommt dann ins Spiel, dass es lokal halt leichter ist vielleicht. In Bayern haben wir da einen konstruktiven Austausch, den haben wir auch gebraucht. Wir müssen dann immer wieder neben den Medikamenten auch schauen, es darf halt nicht immer gleich wieder Bürokratie draus werden. Wir brauchen da mal ein Vertrauen. Und wir haben in Bayern eigentlich mit der Wirkstoffverordnung viel erreicht. Und wir sehen gerade, dass es wieder zur Diskussion gestellt wird. Und das betrübt mich. Weil wir müssen die Menschen, die da draußen andere versorgen, völlig egal, ob das Apothekerinnen und Apotheker, ÄrztInnen sind, ob das Krankenschwestern, Krankenpfleger sind, ob das MFA sind, wir werden die brauchen. Wenn wir denen den Spaß an der Arbeit weiter verderben, dann werden die mit den Füßen abstimmen und aufhören. Und das sehen wir ja in manchen Regionen schon, dass die Versorgung wirklich leidet. Und das hat der erste Beitrag gezeigt. Das Medikamentenmangelthema ist ein Beispiel für das Gesamtproblem, dass wir in der Pandemie immer gesagt haben, Daseinsvorsorge und dieses Thema Klatschen allein reicht nicht. Das müssen wir wieder aus der Mottenkiste holen. Wir brauchen jetzt eine Wertschätzung, wir brauchen eine Vertrauenskultur und wir müssen die Probleme realistisch eins nach dem anderen angehen. Vielleicht nicht 20 Gesetze auf einmal, vielleicht lieber mal nur zwei, aber die dafür ordentlich und kommunikativ alle mitnehmen.
Das führt mich zu dem Thema, was ich jetzt gerne auch noch mit Ihnen ansprechen wollte, das ist die eine Seite Ärzte, Apotheker, Politik und es gibt natürlich die Patientinnen und Patienten, in Ihrem Fall dann die Eltern der Patienten, die in die Praxis kommen. Wie reagieren die denn bei Ihnen in der Praxis, wenn Sie entweder sagen, es gibt dieses bestimmte Arzneimittel nicht mehr oder ich kann Ihnen das gar nicht zulasten der Krankenversicherung verordnen?
Sehr unterschiedlich. Wird mal mit den wirklich lebenswichtigen Medikamenten wie Antiepileptika anfangen. Je lebenswichtiger es ist, umso fassungsloser. Ja, es gab letztes Jahr mal einen Beitrag im WDR über einen Mukoviszidose-Patienten, erwachsen, knapp 50, der für ihn ein lebenswichtiges Medikament hatte. Und er hat das gehortet. Und der Tenor des Beitrags war, warum macht er das? Ich kann das verstehen, weil er überleben will. Und es ist unsere Verantwortung sicherzustellen, dass es geliefert wird, dann werden die Leute auch nichts horten. Bei den, je banaler der Wunsch ist, umso unverständlicher. Weil das ist halt dieser alte Klassiker, ich zahle ja Beiträge und dafür steht mir was zu. Und ich erwähne sehr oft das Wirtschaftlichkeitsprinzip, weil es einfach gut beschreibt, was wir tun sollen. Wir sehen ja auch, wie sich alles entwickelt. Ich sehe sehr wohl die gesamtwirtschaftliche Lage und die Höhe der Gesundheitsausgaben. Und deswegen müssen wir einfach dieses Nachfrage steuern und gemeinsam verantwortungsbewusst mit der Ressource Gesundheitssystem umgehen. Nur das kann der Schlüssel nach vorne sein.
Und ich glaube, das wird auch notwendig sein in Anbetracht des uns bevorstehenden Winters jetzt. Und auch da haben wir nochmal bei dem Herrn Lernbecher von der Oberen Apotheke in Dachau nachgefragt, wie er sich denn auf den kommenden Winter einstellt.
Also wir wappnen uns auf alle Fälle. Wir haben eine Winterbevorratung natürlich wie jedes Jahr, sind da sehr vorsichtig, haben die Problemstoffe aus den letzten 2-3 Jahren schon erkannt und haben uns versucht, da bei den Fiebersäften, bei den Schmerzsäften, bei den Zäpfchen einzudecken. Wir haben uns auch darauf eingestellt, dass es extrem viel mehr Arbeit sein wird. Das ist einfach so, diese Lieferengpässe beschäftigen uns alle. Sind, wie gesagt, versucht auch immer mit den Kollegen im Apothekenbereich auszutauschen. Da sind auch, sagen wir mal, runde Tische entstanden die letzten Jahre, die werden gepflegt. Auch mit den ärztlichen Kollegen sind wir im Austausch, die ja auch Personalknappheit haben. Die MFAs sind ja auch immer mal wieder krank und auch die ärztlichen Kollegen leiden unter Corona und Grippe, so wie wir auch. Also da dürfen wir uns nichts vormachen. Diese Personalintensität ist leider Gottes, bleibt so. Und ist leider auch nicht vernünftig vergütet, weder auf ärztlicher Seite noch auf pharmazeutischer Seite. Das muss man einfach sagen. Da müsste sicher die Politik mehr Rechnung tragen für das, was wir da leisten. Aber wir tun es. Es ist ein Heilberuf. Wir lassen unsere Patienten sicher nicht im Stich. Aber ja, es bleibt sicher ambitioniert und es bleibt auch anstrengend für uns alle.
Ich habe, Herr Dr. Hubmann, Sie wieder nicken sehen. Ich glaube, Sie können das alles unterschreiben, was wir gerade gehört haben.
Definitiv. Das ist ja das, was Max auch gesagt hat. Es geht nur gemeinsam und da, glaube ich, schon sind wir in Bayern sehr weit. Ja, also diese Austausche, gerade die über die Taskforce und runden Tische entstanden sind, auch die Verbundenheit und auch die persönliche Kennen. Es macht einen Unterschied, wenn man gegenseitig die Handynummer hat und sich anrufen kann und sich da austauschen kann. Und da möchte ich mich gerade beim Apothekenverband einfach ganz herzlich bedanken. Bei meinem Namensvetter Hans-Peter Hubmann natürlich und auch bei Max Lernbecher. Das ist einfach eine tolle Zusammenarbeit und das ist schön. Natürlich geht es ja nicht nur um uns und die Teams müssen einfach in der Fußballersprache da schon einige Körner im Tank haben, um auf diesen Winter zu kommen. Und das ist immer der Respekt wie vor einer Prüfung, wird es denn gut gehen? Und das ist eigentlich was schon nochmal ein Stressor ist. Und wenn ein berechtigter Wunsch nicht erfüllt werden kann, egal ob das ein Medikament oder ein Termin ist, und Sie müssen den abwehren, das ist einer der größten Stressoren in der Versorgung. Und ansonsten hoffe ich, dass die Menschen das als gesellschaftliche Aufgabe angehen. Ich habe ja vorhin erzählt, ich sitze sehr oft im Zug zwischen Berlin und Nürnberg. Da wirst du auf gut Bayerisch zurzeit nur grantig. Wer krank ist, der bleibt verdammt nochmal daheim. Und der hockt sich nicht in den ICE und hustet 3 Stunden andere voll. Und da bin ich manchmal kurz davor, die Leute anzusprechen, weil es würde ja wahrscheinlich eh nichts ändern. Also bitte, wer krank ist, bleibt daheim. Das bedeutet aber nicht, wenn ich mehr als ein Tempo pro Tag brauche, dass ich dann 2 Wochen zu Hause bleibe. Und da wieder dieses Maßvolle und das Vernünftige und auf gut auch bayerisch, der gesunde Menschenverstand, der muss wieder mehr Raum kriegen. Ja, wenn Sie sehen, wie sich die Erkrankungszahlen nach oben entwickelt haben, und ich habe das Anfang des Jahres schon gesagt, wenn ein Kind einen Punkt auf der Wange hat, dann kann das ein Mückenstich sein. Es kann sich auch mit dem Filzer vollgemalt haben. Es könnte vielleicht auch der Vorbote einer Viruserkrankung sein, aber es ist es eben nicht immer. Und dass man gewisserweise mal überlegt, was man tut, wenn man jetzt die Eltern aus der Arbeit holt, dann muss ein Kind-Krank-Tag erfolgen. Das ist Geld für unsere Solidargemeinschaft. Das zahlen wir alle zusammen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht manchmal indiziert ist. Wenn wir wissen auch aus den Kitas Ibuprofen-Doping, ja, die gehen mit Ibuprofen rein, ab 9:30 bauen die ab. Das geht auch nicht. Aber das ist diese gemeinsame Verantwortung für dieses Land. Und das ist das, glaube ich, was Klaus Holleczek so erfolgreich gemacht hat, dass er alle mitgenommen hat und sagt, wir müssen das gemeinsam tun.
Klaus Holleczek zur Erklärung, als der ehemalige bayerische Gesundheitsminister, der damals die Taskforce Arzneimittel auch gegründet hat.
Der das in der Pandemie geschafft hat, da alle zusammenzubringen. Und da sind wir ihm, glaube ich, alle heute noch dankbar. Aber das kann ein Vorbild sein, wie wir gemeinsam mit allen anderen Playern, und Frau Gerlach führt das ja wunderbar fort, wie wir das gemeinsam angehen. Und da sehe ich schon noch Verbesserungen auf Bundesebene. Herr Lauterbach hat auch ein offenes Ohr und sein Team hat ein offenes Ohr. Aber spätestens, wenn die Kontaktstelle zu den Ländern kommt, dann ist es vorbei. Und wenn der Bundesrat 50 sinnvolle Vorschläge fürs GVSG macht und der Bund lehnt sie in toto ab, weil es ja von der Opposition kommt, was in dem Fall gar nicht stimmt, weil da auch SPD-Länder dabei waren, dann verstehe ich das nicht. Also da muss die politische Kultur anders werden. Nicht nur ablehnen, weil es von Rot kommt, wenn man schwarz ist und vice versa, sondern sich die Dinge anschauen und die werden es nur gemeinsam lösen können.
Ich will nochmal zurückkommen, auch zur Arzneimittelknappheit. Sie haben es vorher mal auch kurz angesprochen. Was ist denn von einer Bevorratung durch die Eltern zu halten? Wenn man zum Beispiel sagt, den Fiebersaft gibt es jetzt da gerade, dann nehme ich 10 Flaschen, dann bin ich für den Winter ausgerüstet.
Das Thema hatten wir letztes Jahr und es tut mir leid, wenn ich da mal abschweife, aber ich sehe den Arzneimittelmangel halt wirklich so als Beispiel, wo man es auch gut, wie man so schön sagen, immer skalieren kann. Und da würde ich die Eltern verteidigen. Ich glaube, wenn man an einem fiebernden Kind steht und hat kein Medikament, dass man dann Vorsorge trifft, ist nachvollziehbar. Und letztes Jahr entstand dann so eine Tendenz, es gibt keinen Mangel, wenn die Eltern nicht horten. Das hat bei Corona und dem Klopapier auch nicht funktioniert. Ja, es ist in der Corona-Pandemie nicht mehr Klopapier verbraucht worden als vorher, trotzdem war es der Mangel. Also Verknappung ist die höchste Form des Marketings. Aber wir dürfen das nicht an den Eltern auslassen. Also wenn es nötig ist zu horten, dann haben wir vorher unser Problem nicht richtig gelöst. Natürlich ist es sinnvoll zu sagen, ich habe da vielleicht noch eine Packung Fiebersaft im Schrank. Wenn ich 10 Packungen Fiebersaft im Schrank habe, dann ist es zu viel.
Gut, also das fand ich, war jetzt als Appell, kann man auch fast schon als Schlusswort stehen lassen, aber ich würde Ihnen trotzdem noch die Möglichkeit geben, ne, nochmal zusammenfassend aus Ihrer Sicht, was muss wirklich getan werden jetzt, damit wir alle, vor allem eben die kleinen Kinder, Jugendliche und deren Eltern, gut durch diesen kommenden Winter geraten?
Also aktuell für den Winter, glaube ich, das, was ich gesagt habe, bleibt zu Hause, wenn ihr krank seid. Und setzt es maßvoll ein. Schaut, dass ihr die Kinder Gesundheitskompetenz, elterliche Ratgeber, versucht auch wirklich zu überlegen, brauchen wir diese Kontakte und so weiter? Muss ich wirklich eine Konsultation in Anspruch nehmen? Wir brauchen einen verantwortungsbewussten Umgang, vor allem außerhalb der Sprechstundenzeiten, Stichwort Notfallreform. Und wir müssen bei den Medikamenten einfach sagen, ja, wir müssen das jetzt nochmal analysieren und für die Kinderarzneimittel einfach gucken, wir müssen diese Produktionsstätten jetzt auf den Weg bringen, dass die zurückkommen.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hubmann, für dieses Gespräch. Es war mir ein Vergnügen.
Danke mir auch. Vielen Dank. Zeit ist wie immer sehr schnell vergangen. Herzlichen Dank, Görlitz.
Ja, und ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn es dann bei uns in der Gesundheitsarena rund ums Herz gehen wird.
Das war die Gesundheitsarena, eine Produktion der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderation Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greisel, Angela Kieser, Marion Munke, Florian Schaller. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.